Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann. Guten Abend. Grünes Licht im Kabinett für die Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Es geht um Hilfen für strauchelnde Versorgungsunternehmen und um die Verteilung der Belastung durch höhere Preise. Wir berichten. Die Europaabgeordnete Viola von Kramon von den Grünen forderte am Mittag bei uns im Deutschlandfunk eine Untersuchung der Gründe für die hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Und sie nannte Beispiele für strategische Sorglosigkeit.
Wir haben das gesehen bei uns in Niedersachsen, inwiefern insbesondere die SPD der Treiber dafür war, dieses enge Energienetz zu Russland aufzubauen. Wir haben das aber auf der Bundesebene gesehen, im Bundeswirtschaftsministerium, aber auch teilweise sogar in den Geheimdiensten, wo die Abteilung zu Russland abgebaut wurde. Und ich denke, ja, es wäre gut, da jetzt auch mal einen Schritt zurückzunehmen und möglicherweise eben auch zu gucken, wie kann man sich dagegen wehren.
Die Ampelkoalition plant ein neues Wahlrecht, ohne die Wünsche der Opposition zu berücksichtigen. Wir berichten außerdem aus der Ukraine und über eine Personalie. Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, soll offenbar nach Kiew zurückkehren. Das melden Zeitungen. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr mit Technik gegen den toten Winkel. Die Abbiegeassistenten in Lkw kommen. Inflation, die Entwicklung der Corona-Pandemie und die Gaslieferungen, drei Sorgen der Bundesregierung und überhaupt aller politisch Verantwortlichen mit Blick auf den Herbst. Mit dem geänderten Energiesicherungsgesetz möchte die Regierung die Gasversorgung auch für den Fall sicherstellen, dass die Beschaffung des Brennstoffes schwieriger werden sollte. Am kommenden Montag beginnen Wartungsarbeiten an der Röhre Nord Stream 1. Und ob danach wieder Gas aus Russland den Westen erreichen wird, steht nicht fest. Deshalb ist geplant, dass der Staat Energieversorgungsunternehmen unter die Arme greift, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Und höhere Preise sollen über eine Umlage auf alle Gaskundinnen und Kunden verteilt werden. Jörg Münchenberg berichtet.
Mit den geplanten Änderungen beim Energiesicherungsgesetz sieht der zuständige Wirtschafts- und Klimaminister Deutschland für eine drohende Energiekrise gut aufgestellt. Nach der Verabschiedung der Novelle im Kabinett sagte Robert Habeck auf der Fraktionsebene des Bundestages:
Wir werden nicht zulassen, dass wir einen systemischen Effekt im deutschen und europäischen Gasmarkt bekommen, weil dann Dominoeffekte eintreten und von einer Unternehmenspleite andere Branchen oder gar die Versorgungssicherheit insgesamt erfasst wird.
Hintergrund ist die erhebliche Drosselung der russischen Gaslieferungen nach Deutschland um mittlerweile 60%. Und am Montag beginnt auch noch die reguläre Wartung der Pipeline Nord Stream 1. Ob und wenn ja, wie viel Gas Russland danach wieder liefern wird, ist derzeit völlig unklar. Doch schon die aktuelle Krise hat den wichtigsten Gaskunden von Gazprom, Uniper, in massive Schwierigkeiten gebracht. Der Konzern muss nun teuer Gas auf dem freien Markt zukaufen, ohne diese Preiserhöhungen an seine Kunden, darunter viele Stadtwerke, weitergeben zu können. Weshalb nun die Regierung einen Schutzschirm für die Versorger spannen will. Selbst eine Staatsbeteiligung an Uniper ist dabei nicht mehr ausgeschlossen.
Es ist jetzt erstmal eine Rechtsform, dass der Staat helfen kann bei Unternehmen. Und das Volumen ist damit nicht festgelegt. Wir haben aber ja über die Hilfspakete Volumen bereitgestellt. Also da wird dann jeweils konkret zu entscheiden sein. Aber die Puffer sind geschaffen worden,
erklärt der Wirtschaftsminister. Noch aber laufen die Gespräche, zumal Uniper eine vorhandene Kreditlinie der staatlichen KfW-Bank über 2 Milliarden Euro noch nicht ausgeschöpft hat. Die Unionsfraktion hat sich bei der Frage von Staatshilfen für Energiekonzerne inhaltlich noch nicht festgelegt. Es gebe noch erheblichen Klärungsbedarf bei wichtigen Detailfragen, begründete heute Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Haltung von CDU und CSU.
Der Staat hat nicht die Aufgabe, mit Unternehmensbeteiligungen in der Krise auch noch Geld zu verdienen, sondern er muss eine klare Strategie haben, welches ist der Zweck einer solchen Beteiligung und wie kommt man aus der Beteiligung so schnell wie möglich wieder heraus. Und bevor wir das nicht sehen, werden wir auch nicht zustimmen.
Doch angedacht sind von der Ampelkoalition nicht nur Staatshilfen für angeschlagene Energiekonzerne. Mit der Neufassung des Energiesicherungsgesetzes kann die Regierung im Notfall den Versorgern auch ermöglichen, die höheren Gasbeschaffungspreise an die Kunden weiterzureichen. Alternativ können die höheren Beschaffungskosten dann auch per Umlageverfahren auf alle Gaskunden verteilt werden, um Verwerfungen auf dem Energiemarkt zu verhindern. Aber Habeck schränkte heute ausdrücklich ein:
Es ist kein Automatismus, also nicht Alarmstufe heißt, dann geht es automatisch, sondern es gibt immer den Moment einer politischen Entscheidung. Diese beiden Instrumente sind scharfe Schwerter, besondere Instrumente, die wir jetzt uns geben, die wir aber noch nicht nutzen wollen und die wir nur mit großem Bedacht anwenden würden.
Schließlich kann die Regierung mit der Novelle künftig einfach per Verordnung gesetzliche Energiesparmaßnahmen anordnen. Angesichts der unklaren Versorgungslage drückt die Ampelkoalition aufs Tempo. Noch in dieser Woche, also noch vor der parlamentarischen Sommerpause, sollen Bundestag und Bundesrat die Novelle des Energiesicherungsgesetzes beschließen.
Jörg Münchenberg berichtete und dazu um 19.05 Uhr auch ein Kommentar im Deutschlandfunk. Was bislang als Beitrag zum Klimaschutz galt, dient seit Putins Überfall auf die Ukraine auch strategischen Zielen. Bis 2030, also in 8 Jahren, sollen 80% des Stromverbrauchs in Deutschland mit erneuerbarer Energie sichergestellt werden. Das plant die Ampelkoalition. 2% der Landesfläche sollen für Windenergie reserviert werden. Letzte Streitpunkte im Trio der Regierungsparteien wurden ausgeräumt. Björn Dacke.
Etwa 600 Seiten umfassen die verschiedenen Energiepakete der Ampel. Das Wichtigste darin, das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Die Bundesregierung verpflichtet die Länder, in den nächsten 10 Jahren eine bestimmte Fläche für Windräder auszuweisen. Im Schnitt sind es 2%. Die kleineren Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin müssen nur 0,5% ausweisen. Wo mehr Wind weht, müssen auch mehr Flächen her. Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Rheinland-Pfalz werden zu 2,2% verpflichtet. Wie die Länder ihr Ziel erreichen, können sie selbst entscheiden. Mindestabstände zu Wohnhäusern sind zum Beispiel weiter möglich. Und die Landesregierungen können auch Tauschgeschäfte mit anderen Ländern eingehen. Wenn sie das Ziel aber nicht schaffen, werden alle bisherigen Abstandsregeln aufgehoben. Das soll Druck machen, mehr Flächen für Windkraft zu reservieren. Die Bundesregierung definiert den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Gesetz als überragendes öffentliches Interesse. Das heißt, Planungen und Genehmigungen werden vereinheitlicht. Zum Beispiel bei der Prüfung, ob seltene Vögel in der Nähe von Windrädern brüten. Bisher gibt es in den Ländern dafür unterschiedliche Regeln. Der jetzt gefundene Kompromiss der Ampel sieht außerdem vor, dass die Ökostromumlage dauerhaft wegfällt. Seit Anfang des Monats liegt sie ohnehin bei 0 Cent. Der FDP war es aber wichtig, die Umlage ein für alle Mal zu streichen. Stromkunden haben über die Umlage jahrelang den Ausbau der Erneuerbaren mitfinanziert. Auf Druck der FDP hat die Ampel auch das Ziel aufgegeben, bis 2035 ein klimaneutrales Stromsystem anzustreben. Die Liberalen halten so ein Zwischenziel nicht für sinnvoll. Es steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Erhalten bleibt eine andere Zielmarke. In 8 Jahren sollen 80% des Stroms aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse kommen. Aktuell sind es nach Berechnungen von Branchenverbänden knapp 50%. In nächster Zeit könnten aber erstmal wieder mehr Kohlekraftwerke Strom liefern. Der Bundestag wird diese Woche wohl beschließen, dass Energiekonzerne in den nächsten knapp 2 Jahren wieder Kraftwerksblöcke hochfahren dürfen. Das soll helfen, die Gasreserven zu schonen. Das Kabinett hat die Energiegesetze schon beschlossen. Der Bundesrat muss nicht mehr zustimmen.
Björn Dacke. 736 Abgeordnete sitzen gegenwärtig im Deutschen Bundestag. Gardemaß für das Hohe Haus wären 598 Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Diese Zielgröße wird wegen der sogenannten Überhangs- und Ausgleichsmandate selten erreicht. Deshalb plant die Bundesregierung eine Reform des Wahlrechts. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt rückte dieses Vorhaben, wie er sich ausdrückte, nahe an einen Wahlbetrug mit Ansage und kündigte eine Verfassungsklage an. Gudula Geuter.
Weiter könnte die Einschätzung nicht auseinandergehen über den Vorschlag der Ampelfraktionen zu einem neuen Bundestagswahlrecht.
Es ist großartig, dass es zwischen 3 Fraktionen einen ersten Schritt einer Einigung gibt über eine Wahlrechtsreform,
findet Katharina Dröge, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht es anders.
Dieser Vorschlag der Ampel grenzt an Wahlbetrug mit Ansage.
Das Lob und der Tadel gilt Eckpunkten, die die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP heute jeweils beschlossen haben. Demnach soll das Parlament kleiner werden, das nach den vergangenen Wahlen immer weiter gewachsen war. 736 Abgeordnete zogen im vergangenen Jahr in den Bundestag ein. Nach dem Vorschlag der Ampel soll es in Zukunft bei der Regelgröße von 598 bleiben, und zwar verlässlich. Gelingen soll das, indem die Zweitstimme, die für die Partei größeres Gewicht bekommt. Nur sie soll über die Zahl der Sitze für die Partei entscheiden. Überhangmandate soll es dagegen nicht mehr geben. Sie entstehen, wenn eine Partei in einem Land mehr Direktmandate bekommt, als ihr nach der Zahl der Zweitstimmen zustehen. Damit will die Ampel Schluss machen, ebenso wie mit den Ausgleichsmandaten, die durch sie entstehen. Es gibt schlicht nicht mehr Mandate. Das bedeutet aber auch, in einzelnen Wahlkreisen kommen Direktkandidaten nicht zum Zug, obwohl sie die relativ meisten Stimmen bekommen haben. Treffen soll es die, die im Vergleich mit den siegreichen Parteifreunden in anderen Wahlkreisen am schlechtesten dastehen. Mit der Verfassung sei das nicht zu vereinbaren, sagt am Nachmittag der Vorsitzende der Unionsfraktion Friedrich Merz.
Dass Wahlkreismandate gewonnen werden und anschließend noch einmal zugeteilt werden müssen oder eben nicht zugeteilt, weil sie dem Verhältnis der Stimmen, die die einzelnen Parteien erzielt haben, nicht entsprechen. Das ist mit unserer Auffassung von Legitimation von Wahlkreismandaten nicht vereinbar.
Der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kündigt Klage an.
So etwas untergräbt natürlich auch die demokratischen Grundlagen einer Wahl, sorgt nicht für Akzeptanz und Verständnis, sondern dafür, dass sich Wählerinnen und Wähler dann auch von so einer Wahl abwenden werden.
Ich finde den Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, nicht gut.
Befindet auch die Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali und beklagt, wie auch die Union, nicht eingebunden worden zu sein. Natürlich sei Konsens wünschenswert, antwortet Matthias Miersch, stellvertretender Fraktionschef der SPD.
Auf der anderen Seite habe ich in den letzten 4 Jahren ja erlebt, wie sich fast nichts bewegte, gerade auch in der Großen Koalition, was diese Fragen angeht. Insofern ist das eine offene Einladung. Das schließt es nicht aus, dass wir am Ende ja bei einem Modell landen, wo dann doch mehrere noch sagen, da machen wir mit.
Auch die Ampelfraktionen haben noch wesentliche Fragen offen gelassen, vor allem die, wie gewährleistet werden soll, dass jeder Wahlkreis im Bundestag vertreten ist. Am Donnerstag will die Bundestagskommission aus Abgeordneten und Experten ihre Eckpunkte verabschieden. Nach den Vorstellungen von SPD, Grünen und FDP soll der Bundestag dann noch in diesem Jahr über das Wahlrecht entscheiden.
Und zur geplanten Wahlrechtsreform der Ampel hören Sie ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Die Zeitenwende hat auch die NATO erreicht. Das Bündnis bekommt Zuwachs. Jahrzehntelang lehnten Schweden und Finnland eine Mitgliedschaft ab, obwohl die Streitkräfte beider Länder mit den Soldatinnen und Soldaten der NATO Übungen durchführten. Putins Überfall änderte diese Haltung schlagartig. Heute haben die NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für eine Aufnahme der beiden nordeuropäischen EU-Länder unterzeichnet. Nun sind die Parlamente der 30 Mitgliedstaaten am Zug. Klaus Remme.
Pünktlich um 10 Uhr hatten sich die 30 NATO-Botschafter im Brüsseler Hauptquartier versammelt. Das Beitrittsprotokoll wurde unterzeichnet und Generalsekretär Jens Stoltenberg hielt fest:
This is an historic day.
Ein historischer Tag nicht nur für Schweden und Finnland, sondern auch für die NATO, so Stoltenberg. Bis gestern waren die beiden Beitrittsländer enge Partner der westlichen Allianz.
From now on, Finland and Sweden will have the status as invitees. And will participate in our discussions.
Invitees, so heißt der neue Status für Schweden und Finnland. Als offiziell eingeladen nehmen sie ab jetzt an allen Sitzungen teil, noch ohne Stimmrecht. Die ersten Arbeitsgruppen tagen schon heute, bemerkte Finnlands Außenminister Haavisto. Zusammen mit seiner schwedischen Amtskollegin Linde unterstrichen beide den Mehrwert dieser Erweiterung nicht nur für die neuen Mitglieder, sondern das Bündnis insgesamt. Ann Linde bezeichnete Russlands Krieg gegen die Ukraine als Auslöser für den dramatischen Schwenk in der schwedischen Öffentlichkeit zugunsten eines NATO-Beitritts.
We believe that joining NATO is the best way for Sweden to ensure our national security and keep the Swedish people safe.
Wir glauben, dies ist der beste Weg für unsere nationale Sicherheit und den Schutz unserer Bevölkerung, so Linde. Jens Stoltenberg appellierte an alle Bündnispartner, das Beitrittsprotokoll jetzt zügig zu ratifizieren. Erst dann gilt auch für die neuen Mitglieder die Beistandsklausel im Falle eines Angriffs. Bis dahin haben mehrere Länder Sicherheitsgarantien für Schweden und Finnland ausgesprochen, namentlich dank der Linde den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und den baltischen Ländern. Einige Länder werden binnen weniger Tage ratifizieren. Bundestag und Bundesrat wollen das entsprechende Gesetz noch in dieser Woche verabschieden. Größter Unsicherheitsfaktor ist in diesem Zusammenhang die Türkei. Ankara hatte das Verfahren in den vergangenen Wochen aufgehalten und Schweden und Finnland die Unterstützung der kurdischen PKK vorgeworfen. Erst ein gemeinsames Memorandum hatte in der vergangenen Woche den Weg für die heutige Unterzeichnung freigemacht. Doch es bleiben Differenzen. Der türkische Präsident stellt nach wie vor Bedingungen, etwa die Auslieferung von 73 Personen nach türkischer Lesart allesamt Terrorverdächtige. Entsprechende Listen liegen vor, so Erdogan. Schwedens Außenministerin entgegnete heute in Brüssel:
There is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum. And during our negotiations in Madrid, there was also no mentioning of any numbers or specific lists.
Weder im Memorandum noch in unseren Verhandlungen in Madrid war von Zahlen oder Listen die Rede. Auslieferungsersuchen würden auf dem normalen Weg nach schwedischem Gesetz, europäischem Recht und gegebenenfalls einer Entscheidung des höchsten schwedischen Gerichts erfolgen. Letztendlich muss die NATO-Erweiterung einstimmig beschlossen werden, gut möglich also, dass Ankara in den kommenden Wochen auf eigene Interessen beharrt. Er freue sich auf zwei zusätzliche Flaggen im NATO-Kreis, so Stoltenberg heute. Vielleicht ist es bis zum nächsten Gipfeltreffen in Litauen 2023 soweit.
Klaus Remme. Die russischen Truppen schlagen in der Ukraine Schneisen der Verwüstung. Mariupol, Lysychansk und viele andere Orte und Städte, jetzt Sloviansk. Mindestens 2 Menschen starben heute bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt. Vor Beginn von Putins Krieg lebten dort 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Offenbar ist Sloviansk eines der nächsten Ziele der russischen Angreifer im Donbass. Marius Reichert.
Während Russland den Sieg über die ukrainischen Truppen im Gebiet Luhansk feiert, rücken sie weiter vor. Der Krieg verlagert sich zunehmend in die benachbarte Region Donetsk. Dort werden weite Teile von der Ukraine kontrolliert. Die Frage ist nur, wie lange noch? Wir wissen, wie stark der Feind ist, sagt Pavlo Kirilenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung. Wir brauchen viele Streitkräfte und eine Menge moderner militärischer Ausrüstung, um sie zu stoppen. Unser Militär unternimmt alles, was geht, um den Feind zu stoppen, und wir haben auch Erfolg damit. Das Hauptziel besteht jetzt aber darin, den Feind aufzuhalten, damit er nicht angreifen kann, sich sogar gar nicht mehr weiter bewegt. Genau das passiert aber offenbar gerade. Bei einem russischen Angriff auf einen Markt in der Stadt Sloviansk sind nach Angaben der Polizei eine Frau getötet und mindestens 3 weitere Menschen verletzt worden. Es sei noch unklar, wie viele Personen zum Zeitpunkt des Angriffs anwesend gewesen seien. Der Markt sollte gerade geschlossen werden, einige Stände waren aber wohl noch geöffnet. Einem Reuters-Reporter vor Ort zufolge brannten ganze Reihen von Marktständen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Von einem Autozubehörgeschäft stieg gelber Rauch auf. Es war zunächst unklar, mit welcher Munition die Stadt in der Region Donetsk beschossen worden war. Die Angriffe auf Sloviansk hatten zuletzt zugenommen, nachdem Russland die Region Luhansk für erobert erklärt hatte. Kirilo Budanov vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Russlands Plan ist die totale Zerstörung der Ukraine, komplett. Und jede Andeutung, dass der Donbass für Russland vielleicht ausreichen wird, halte ich für nicht glaubwürdig. Wir werden keine Territorien verkaufen. Mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen haben inzwischen angekündigt, der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen. Das Ziel sei eine freie und demokratische Ukraine, erklärte etwa die deutsche Entwicklungsministerin Schulze. Die ukrainische Regierung habe bereits digitale Plattformen für Dienstleistungen aufgebaut, die Korruption unmöglich machen sollen, sagte Ministerpräsident Schmihal. In der Unterstützung sieht er große Chancen für sein Land. Tatsächlich hat die Ukraine gestern und heute zusammen mit unseren Partnern eine große Diskussion über den zukünftigen Plan für die Wiederherstellung unseres Staates nach dem Krieg begonnen. Das ist ein wichtiger Moment, der uns Ukrainern große Hoffnung macht und unseren Partnern klare Signale gibt, dass wir gewinnen und unser Land wiederherstellen werden. Und wir müssen uns heute schon darauf vorbereiten. Zwei wichtige Vektoren sind die nationale Sicherheit und die europäische Integration der Ukraine.
der ukrainische Regierungschef Schmihal in Marius Reicherts Bericht. Und diese Regierung rechnet damit, dass das Land rund 720 Milliarden Euro für den Wiederaufbau benötigt. Bei einer Konferenz in Lugano haben Delegationen aus rund 40 Ländern und von internationalen Organisationen über eine Art Marshallplan für die Ukraine beraten. Zum Abschluss der Wiederaufbaukonferenz kündigte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze an, dass Deutschland 2024 eine weitere Konferenz ausrichten möchte. Katrin Hondl.
Excellencies, ladies and gentlemen, this is the Lugano Declaration.
Am Ende der Konferenz steht die Erklärung von Lugano. 35 Staaten und 11 internationale Organisationen sichern der Ukraine ihre volle Unterstützung zu für den Wiederaufbau. Und zwar auf der Basis von 7 sogenannten Lugano-Prinzipien. Transparenz gehört dazu zum Beispiel, Nachhaltigkeit und demokratische Partizipation. Es ist eine rein politische, also rechtlich nicht bindende Erklärung, aber ein Erfolg für die internationale Zusammenarbeit, sagt Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen.
Die Erklärung ist mit ein Beweis dafür, dass man versucht, zwischen Ukraine, einem Land, das mitten in einem Konflikt sich versucht, im Moment eine Regierungsfähigkeit zu erhalten, aber auch eine wirtschaftliche Perspektive für die Zukunft zu entwerfen, gleichzeitig mit der internationalen Gemeinschaft Prinzipien zu vereinbaren. Es geht um Transparenz, es geht um Partnerschaft, um Rechenschaftspflicht, auch um eine gute Regierungsführung, die natürlich Voraussetzung dafür ist, dass letztlich Hunderte von Milliarden Dollar in den kommenden Jahren in diesen Wiederaufbau investiert werden müssen.
In Lugano hat die ukrainische Regierung ihre Vorstellungen vom Ablauf des Wiederaufbaus präsentiert. Ministerpräsident Denis Schmihal entwarf einen 3-Stufen-Plan von dringend notwendigen Sofortmaßnahmen bereits jetzt im Krieg, zum Beispiel der Bau provisorischer Brücken oder die Wiederherstellung von Wasserleitungen, über den schnellen Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, sobald der Krieg endet, bis hin zu tiefgreifenden langfristigen Reformen in Staat und Gesellschaft. Ein gigantisches Projekt, das, so viel ist klar, sehr viel Geld kosten wird. Denn die Kriegsschäden sind schon jetzt enorm, so die Berechnungen des ukrainischen Regierungschefs. Wenn wir all diese Schäden berechnen, kommen wir auf Kosten von mehr als 700 Milliarden Dollar. Wir wissen, dass das eine Menge Geld ist, aber ein Teil davon wird der Ukraine aus beschlagnahmten russischen Vermögenswerten zur Verfügung gestellt werden können. Einen anderen Teil werden wir aus unserem Haushalt bestreiten, den Rest werden unsere Partner beisteuern und auch die Privatwirtschaft wird investieren. Die Wiederaufbaukonferenz in Lugano war keine Geberkonferenz, aber dass die Beteiligung aller Verbündeten der Ukraine am Wiederaufbau auch finanziell sein wird, ist klar. Zumal die anvisierte Nutzung eingefrorener Oligarchengelder rechtlich äußerst schwierig sein dürfte. Umso wichtiger seien die Lugano-Prinzipien, so der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis.
We have to be sure.
Wir müssen sicher sein, dass die Prinzipien respektiert werden, allen voran Transparenz und der Kampf gegen die Korruption. Trotz einiger Reformerfolge gilt die Ukraine immer noch als eines der korruptesten Länder der Welt. Platz 122 von 180 laut Korruptionsindex der Organisation Transparency International. Als Antikorruptionsmaßnahme Nummer 1 setzt die ukrainische Regierung auf eine weitreichende Digitalisierung von Verwaltung und Wirtschaft. Je weniger menschliche Beamte es bei den Behörden gäbe, desto weniger Korruption. So der Plan der ukrainischen Regierung, Ministerpräsident Schmihal. Ich denke, dass wir dank der Digitalisierung und mit neuen Verfahren, auch mit unserem Willen, Mitglied der Europäischen Union zu werden, die Korruption reduzieren können. Wir wollen nicht gegen Korruption kämpfen, sondern Korruption unmöglich machen.
Make corruption impossible.
Und so kann es wohl ein gigantisches Zukunftsprojekt genannt werden, das da in Lugano lanciert wurde. Es geht darum, die Ukraine nicht nur wieder aufzubauen, sondern besser aufzubauen.
Katrin Hondl. Andriy Melnyk ist vermutlich der bekannteste Botschafter in Deutschland. Kaum ein ausländischer Diplomat aus dem nicht deutschsprachigen Ausland beherrscht unsere Sprache so gut. Melnyk nutzt, diplomatisch formuliert, die gesamte Bandbreite der Ausdrucksmöglichkeiten und kam damit bisher durch. Die ukrainische Regierung zog nun die Reißleine, nachdem Melnyk einen ukrainischen Nationalisten und Nazi-Kollaborateur in Schutz genommen haben soll. Melnyk wird seinen Posten in Berlin offenbar verlassen. Evi Seibert.
Der Vorname Andrei bedeutet mannhaft und tapfer. Das muss Andriy Melnyk
sehr wörtlich genommen haben. Seine eigene Version von mannhaft und tapfer hat die deutschen Politiker im letzten halben Jahr jedenfalls ordentlich durchgerüttelt. Sowas gab es in Berlin noch nie. Völlig unbeeindruckt von diplomatischen Gepflogenheiten bezeichnete der ukrainische Botschafter den deutschen Kanzler als beleidigte Leberwurst. Den Bundespräsidenten sah er als eine Art Oberspinne mit einem Spinnennetz von Kontakten zu Russland. Der Verteidigungsministerin bescheinigte er zu lügen und einem Bundestagsabgeordneten schrieb er, halten Sie Ihre linke Klappe. Und das ist nur ein Auszug aus der Hitliste der Melnickschen Beschimpfungen. Der Mann ist extrem auf Krawall gebürstet und völlig undiplomatisch. Und normalerweise wären die Deutschen wahrscheinlich hochgradig empört gewesen über so viel öffentliche Beleidigung ihrer Repräsentanten. Waren sie aber nicht. Denn zumindest am Anfang war Melnick ja das Symbol für die plötzlich überfallene Ukraine. Und Melnick war Champion darin, allen ein schlechtes Gewissen zu machen, die gegen ihn argumentierten. Nach dem Motto, wer gegen Melnick ist, ist gegen die Ukraine. Egal, ob der Mann sich völlig im Ton vergreift. Öffentlich gab es deswegen so gut wie nie Kritik am ukrainischen Botschafter. Er wurde aber von wichtigen Stellen vorsichtshalber auch gleich gar nicht empfangen. Im Kanzleramt, im Außenministerium oder beim Bundespräsidenten wollte sich keiner dem Risiko aussetzen, von Melnick in Hochnot peinliche Situationen verwickelt zu werden. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verdrehten aber die meisten hochrangigen Politiker die Augen über diesen unmöglichen Botschafter. Rambo war noch eine der netteren Beschreibungen für ihn. Es gab aber auch Bezeichnungen, die den Melnickschen Beschimpfungen in nichts nachstanden, nur eben nicht öffentlich. Und das unterscheidet Melnick von seinen Kritikern. In vielen Interviews hat er seine Rolle erklärt. Wenn ich nicht richtig Ärger mache, passiert nichts, so seine Devise. Das war anfangs vielleicht eine richtige Taktik. Aber dann hat Melnick sich zunehmend verrannt und zuletzt viel Kritik bekommen, unter anderem für seine Sympathie mit ukrainischen Nazi-Kollaborateuren. Dafür musste er sogar aus der Heimat, aus Kiew, einen Rüffel einstecken. Dort hat man jetzt offenbar genug vom Mann in Berlin. Das Hau-drauf-Prinzip von Melnick passt nicht mehr.
Iffi Seibert berichtete und Sabine Adler kommentiert die Personalie André Melnick nach 19.05 Uhr. Den Menschen im europäischen Süden steht ein harter Sommer bevor. In Spanien fehlt schon jetzt Anfang Juli Wasser, weil die Trockenheit die Pegel vieler Stauseen sinken lässt. Die schwerste Dürre seit 20 Jahren wird aus Portugal gemeldet und Waldbrände aus Griechenland. In Norditalien gilt seit gestern Dürrenotstand in 5 Regionen. Jörg Seißelberg.
Bitte nicht erschrecken lassen, lautet die Botschaft von Ivan De Beni. Der Chef der Hotelbetreiber am Gardasee versucht, Touristinnen und Touristen zu beruhigen, angesichts des von der Regierung verhängten Dürrenotstands. Wer seinen Urlaub in Norditalien plane, betont De Beni, müsse nicht befürchten, dass es in den Hotels nicht mehr ausreichend Wasser gibt.
Absolutamente no.
Auf keinen Fall gibt es eine solche Gefahr. In allen Hotels kann Wasser zu touristischen Zwecken völlig problemlos genutzt werden. Auch die Schwimmbecken sind gefüllt. Der Pegel unseres Gardasees ist zwar niedrig, aber das Wasser sauber. Im Moment haben wir keinerlei Probleme. Die Regierung hat mit dem gestern beschlossenen Notstand für Norditalien reagiert auf die monatelange Dürre und die damit verbundenen Wasserprobleme in der Landwirtschaft. Betroffen sind die 5 Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Venetien und Friaul. Der verhängte Notstand ermöglicht es den Entscheidern vor Ort, schnelle Maßnahmen gegen Wasserverschwendung und für bessere Wasserverteilung durchzusetzen. Rodolfo Laurenti vom Konsortium der Landwirte am Po-Delta freut sich daher über den jetzt von der Regierung verhängten Notstand. Das ist eine gute Nachricht. Die schwere Dürrekrise, die Landwirtschaft seit Wochen erleidet, wird anerkannt. Wir können mit den finanziellen Hilfen jetzt langfristige Projekte anschieben, wie Barrieren gegen Salzwasser aus der Adria, aber auch als Sofortmaßnahmen defekte Rückhaltebecken oder Wasserleitungen modernisieren. Damit müssen wir sofort anfangen, um dieses Problem anzugehen. Experten wie Alberto Mingardi vom Institut Bruno Leoni weisen seit Jahren darauf hin, dass ein Teil der Wasserprobleme in Italien selbst verschuldet ist. Durch eine marode Infrastruktur ginge viel Wasser verloren. Auch Regierungschef Mario Draghi sieht zusätzlich zur Trockenheit und dem Klimawandel hausgemachte Probleme als Grund für die derzeitige Dürre. Die schlechte Wartung der Rückhaltebecken und der Wasserleitungen, für die die Betreiber zuständig sind, führen dazu, dass wir Wasser in außergewöhnlich hoher Menge verlieren, im Umfang von 30% und mehr. In anderen Ländern liegt dieser Wert bei 5-8%. Hier braucht es Notmaßnahmen, um diesen Notstand anzugehen. Das Ausrufen des Dürrenotstands durch die Regierung gibt den Lokalverantwortlichen auch bessere Möglichkeiten, Wasser zu rationieren. Hotelverbandschef De Bini befürchtet nicht, dass aufgrund des von der Regierung verkündeten Notstands nun in Norditalien flächendeckend für Stunden das Wasser abgestellt oder Touristinnen und Touristen das Duschen verboten wird. Ohne Zweifel ist der Notstand etwas, um alle für einen vernünftigen Umgang mit Wasser zu sensibilisieren. Das sind aber alles Einschränkungen, die nicht Touristen treffen, sondern in erster Linie diejenigen, die in Italien leben. Für etwas Durchatmen könnten Regenfälle sorgen. Die aktuell geringen Niederschläge im Norden helfen wenig. Generell sind auch für die kommenden zwei Wochen landesweit blauer Himmel, Trockenheit und hohe Temperaturen weit über 30 Grad vorhergesagt.
Jörg Seiselberg, die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann, der Technik der Redaktion und Ihnen danke.